Der Weg der Stoa. Gedanken, Reflexionen und Gespräche über ein modernes Leben mithilfe der Lebensphilosophie der Stoa. Ein Podcast von und mit Anne Germann und Alexander Zock. Episode 27, die goldenen Verse des Pythagoras, Teil 2. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 27 des Wegs der Stoa. Heute bin ich wieder mit Anne zusammen. Hallo Anne.
Hallo Alex. Bist du frisch ins neue Jahr gestartet?
Ja, doch, ganz gut eigentlich. So, und jetzt wünsche ich mir nur noch, dass mehr Sonne scheint, weil dieses graue Wetter im Januar finde ich immer etwas trübe. Aber gut.
Ja, das ist schwierig für die Stimmung, ne? Da muss man sich viel innerliche Arbeit leisten.
Viel Stoa lesen.
Ja. Genau, du hast uns ja heute einen vorstoischen Text sozusagen mitgebracht. Einen sehr alten Text, den du schon einmal in Episode 9 vorgelesen hast. Und da hast du auch eine kurze Einführung zu gegeben, und zwar die goldenen Verse von Pythagoras. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe da einmal was von gehört. Kommen wir auch später drauf, der Zusammenhang mit stoischen Übungen. Da in dem Zusammenhang kannte ich das, aber mir hat das eigentlich gar nichts gesagt. Und bei Pythagoras habe ich, wie ich vermute, die meisten unserer HörerInnen an Mathematik gedacht. Und zwar an a² plus b² gleich c². Das war noch hängen geblieben aus dem Matheunterricht. Und dann ist auch schon vorbei bei mir, ehrlich gesagt. Darum erzähle vielleicht du uns doch zum Anfang mal, wie du auf Pythagoras und auch auf die goldenen Verse gekommen bist.
Ja, nee, mache ich gern. Und erstmal vorneweg sollte ich vielleicht auch nochmal eine Entschuldigung sagen, dass der Teil 2 von den goldenen Versen so lange gebraucht hat, bis er jetzt hier in den Podcast reingekommen ist. Aber das hat auch was damit zu tun, als ich damals mir diesen Text ausgeguckt hatte, habe ich irgendwie gedacht, oh ja, das ist wahrscheinlich so ein Standardtext im Korpus der griechischen Texte und da findet man dann schnell was und kann das dann so ein bisschen einordnen, und weit gefehlt. Also umso mehr ich davon gelesen habe, umso verwirrter war ich eigentlich. Und deswegen hat es einfach auch so lange gedauert. Und ich will nicht behaupten, dass die Verwirrung ganz vorbei ist, aber vielleicht lohnt es sich jetzt eben über die Verwirrung zu sprechen. So, und das versuchen wir ja heute. Ja, aber zu deiner Frage zurück. Wie bin ich da drauf gekommen? Also wenn man stoische Texte liest, zum Beispiel bei Epiktet, findet man einen Verweis auf die goldenen Verse, ohne dass die goldenen Verse genannt werden. Also da gibt es in seinen Gesprächen etwas, was wahrscheinlich viele Leute kennen. Ich lese das mal gerade vor. Das ist im dritten Buch 10:2-3. Eher werde kein Schlaf dem müden Auge vergönnt, bis du dir von den Taten des Tages Rechnung gegeben. Was ist versäumt? Was habe ich getan? Was bin ich irgendworin meiner Pflicht noch schuldig geblieben? Beginne beim ersten und mustere sie durch bis zum letzten. Werde beschämt, wo Böses geschehen, des Guten erfreu dich. Ja, das ist so diese Übung, wenn man so ein Journaling machen will, ist das eigentlich so die Basisübung. Und die meisten kennen das wahrscheinlich eher von Seneca in dem Buch über den Zorn. Da steht es im dritten Buch drin. Und das ist im Prinzip auch wortwörtlich genau der gleiche Passus, der da zitiert ist. Und nur ein bisschen kürzer. Und Seneca verweist dann darauf auf eine Gewohnheit, die er von einem Lehrer Sextius hatte. Das ist Quintus Sextius. Und der hat um Jesus Geburt herum gelebt, also um das Jahr Null herum, und war Lehrer von Senecas Lehrer. Senecas Lehrer war, der Name hier war Sozion. Und der wiederum hatte damals versucht, die stoische Tradition mit der pythagoreischen Tradition in Verbindung zu bringen. So dass da so eine erste Begegnung von den beiden dann auch da ist. Und als Teil dieser Tradition hat er dann auch diese Reflexionsübung gemacht. Und wenn man jetzt in die Bücher reinguckt, findet man immer einen Verweis, dass das aus den goldenen Versen zitiert ist. Und das hatte mich eigentlich mal dazu gebracht, mal zu gucken, ja, was sind denn eigentlich diese goldenen Verse? Und habe dann mal mir den Text davon besorgt. Und und als ich das dann gelesen habe, habe ich gedacht, wow, das ist, also erstens finde ich einen sehr schönen Text. Und zweitens auch einer, wo ich gedacht habe, boah, da kannst du als Stoiker in Anführungsstrichen an ganz vielen Punkten Haken dran machen. Und das, was mich dann so tatsächlich dann auch gereizt hat, war so dieser Gedanke, also ich habe erst so gedacht, naja, Pythagoras, der ist ja auch schon relativ alt in der Tradition, also weit vor Sokrates, also im 6. Jahrhundert vor Christus. Und In den stoischen Versen ist jetzt so eine Haltung drin beschrieben, die wirklich sehr lebensphilosophisch klingt. Also wir werden da ja noch genauer reingehen, aber man findet da eigentlich im Prinzip ein komplettes Programm, wie man sich im Leben bewegen kann und wo man hinschauen kann, wie man damit umgehen soll. Und ich glaube, das, was mich damals so fasziniert hat, war dieser Punkt, dass es ja eigentlich so in der Tradition immer heißt, mit Sokrates hat die Philosophie eine Wende gemacht. Ne? Cicero sagt, Sokrates hat die Philosophie vom Himmel auf die Erde geholt.
Ja, richtig, ja.
Da war, steckte so dieser Gedanke drin. Vorher gab es bei den Vorsokratikern ganz viel Überlegungen, so eher metaphysikalischer Form. Die Frage, ne, woraus besteht die Welt? Was ist sich bei Thales? Alles ist aus Wasser gemacht. Es gibt irgendwo sie der Natur philosophische Erklärungen von allen Phänomenen, die wir da sehen. So, aber wenig eigentlich dieser Gedanke, was heißt es eigentlich gut zu leben? Und das ist das, was Sokrates ja mit seinen ethischen Überlegungen, auch mit seinen Fragen und so weiter in den Fokus gestellt hat. Und das wirkte immer so, als hätte er das aus dem Nichts gegriffen. Und das war so eine Spur, die mich da total interessiert hat und gesagt hat, was wäre denn, wenn da nicht Sokrates derjenige ist, der das jetzt sich ausgedacht hat, sondern dass Sokrates vielleicht einfach eine andere Tradition aufgegriffen hat, die bis dato eben vielleicht noch nicht so bekannt war in Athen. Und da gab es zum Beispiel dann auch noch den Punkt, dass Sokrates, ja auch in seinen jungen Jahren, der hatte ja Kontakt zum Haushalt von Perikles, diesem berühmten griechischen oder athenischen Staatsmann. Und zu diesem ganzen Pool von Leuten, die sich da bewegt haben um seine Frau Aspasia herum, gehörte auch Damon von Athen. Und Damon von Athen ist ein Pythagoreer gewesen. Und der hat wiederum bei jemandem gelernt, der direkt bei Pythagoras gelernt hat. So, und jetzt, und dieser Damon von Athen war zum Beispiel bekannt dafür, dass er sich mit der Frage beschäftigt hat, wie Musik sich auf die innere Befindlichkeit von Menschen auswirkt und dass man darüber dann zum Beispiel auch etwas im Sinne einer Seelenkur machen kann und ähnliche Dinge. Ne? Und da war dann so der Punkt, wo ich dann sagte, Menschenskinder, eigentlich ist es jetzt gar nicht mehr so weit, um zu denken, vielleicht hat tatsächlich Sokrates da auch was aufgenommen. Neben Anaxagoras, der auch dazu gehörte, der aber eigentlich eher für diese Tradition in Richtung der physikalischen Vorsokratiker stand. Und das war das, was ich irgendwie so spannend fand erstmal.
Und hat dann deine weitere Forschung in der Hinsicht ergeben, dass Pythagoras auch eine Art lebensphilosophische Schule schon hatte? Oder wie hat es überhaupt, wie war das damals? Also wir befinden uns im Jahr 500 vor Christus. Wie hat Pythagoras da gelebt, beziehungsweise mit seinen Anhängern? Wie sah das aus?
Ja, also erstmal muss man nochmal wissen, Pythagoras ist fast schon so eine mystische Figur. Also man muss wirklich zugeben, man weiß nicht genau, also sehr, sehr viel über ihn. Es gibt so Fragmente und also selbst was du vorhin zitiert hast, der Satz des Pythagoras, man ist sich nicht sicher, dass er von ihm ist, sondern dass er einfach nur mit ihm verbunden wird. Also er ist, glaube ich, auf Samos geboren worden, also auf einer griechischen Insel, hat sich dann aber im Laufe seiner Jugend oder auch seines frühen Erwachsenentums wohl mit dem Diktator da vor Ort überworfen und ist dann ausgewandert und ist nach Süditalien, Kroton, gezogen. Und hat da dann auch tatsächlich ja so eine eigene Sekte oder einen eigenen Kreis aufgemacht. Und die sind dann auch relativ bekannt geworden. Und das heißt, dass Pythagoras zum Beispiel auch Reisen gemacht hat, also dass der in Ägypten war und dass der vielleicht aus Ägypten auch diese mathematischen Kenntnisse mitgebracht hat. Ja, also die sind ja da sehr stark im technischen Sinn verwendet worden für Landvermessung oder auch für Astronomie. Und damit lag ja auch so dieser Gedanke nahe, dass es irgendwie einen Zusammenhang zwischen Mathematik und dem Kosmos geben muss. Und da gehörte Pythagoras sicherlich dann auch zu einem der ersten in Griechenland, die auch diesen Zusammenhang zwischen Mathematik und Kosmos philosophisch proklamiert haben und gesagt haben, ne, so dieses alles ist Zahl. Und da gibt es dann auch so diese Geschichte, dass Pythagoras mit einem einseitigen Musikinstrument experimentiert hat und dabei festgestellt hat, dass zwischen den Tönen bestimmte mathematische Verhältnisse bestehen. Ne? Also dass zum Beispiel, wenn man jetzt eine Saite hat und in der Mitte einen Punkt macht, also das runterdrückt, dass dann die halbe Saite ungefähr der doppelten Tonhöhe entspricht, sowas, ne? Und Solche Dinge hat er sich genauer angeguckt und hat dann halt festgestellt, dass man die Töne mathematisch abbilden kann. Und daraus kam dann wahrscheinlich so ein bisschen dieser Gedanke, dass das vielleicht der Schlüssel sein kann, um die Harmonie der Sphären zu entschlüsseln. Also diese Sphärenklänge, das ist auch etwas aus dem pythagoreischen Denken, soweit ich das verstehe, wo man gesagt hat, dass die einzelnen Himmelsschalen, wo auch die Sterne sind und so weiter, auf eine bestimmte Art und Weise erklingen und somit eine Harmonie im Kosmos da ist. So, also und deswegen waren die Pythagoreer so ein bisschen Zahlenmystiker, ne? Also die hatten auch diese perfekte Zahl 10, die die Summe der ersten vier Zahlen ist, also 1, 2, 3, 4 aufsummiert, ergibt 10. Und diese 4, das nannten die dann Tetraktis, und da hatten die Zahlen nachher auch tatsächlich eine philosophische Bedeutung. Das ist relativ kompliziert, wenn man sich das mal so alles durchliest, aber hat eine große Tiefe. Und das ist so der eine Bereich der Pythagoreer. Dieses Mathematische, und das ist der Versuch, eben den Kosmos so mathematisch zu verstehen. Und auf der anderen Seite gab es aber auch eine Tradition, die sich eher so mit lebensphilosophischen Gewohnheiten beschäftigt hat. Also Pythagoras ist auch bekannt dafür, dass er zum Beispiel kein Fleisch gegessen haben sollte, weil er unter anderem auch an die Seelenwanderung glaubte. Etwas, was wahrscheinlich eher so aus dem östlichen Bereich in den Kulturraum eingewandert ist. Und dann sind auch sehr komische Sachen drin, er isst keine weißen Bohnen. Ja, oder sowas, ja, oder begrabe keine Menschen mit, wenn du Wolle trägst. So. Warum auch immer. Und so. Also da gibt es auf jeden Fall einiges so an solchen Regeln, die dabei waren. Und wenn man das so hört, dann denkt man ja erstmal, naja, gut, das ist irgendwie so ein bisschen reine Tradition. Da ist noch irgendwie kein wirklich philosophisches Programm dahinter. Und trotzdem ist es dann so, dass offensichtlich im Laufe dieser Überlegungen über das eigene Leben eben dann einige Lehrsätze entstanden sind, die dann irgendwann offensichtlich zu diesem Korpus, die goldenen Verse, verdichtet wurden. Und das Spannende ist, wenn man so in der Literatur guckt, man ist sich überhaupt nicht einfach, von wann die sind. Also der Name, die goldenen Verse, ist das erste Mal im 2. oder 3. Jahrhundert nach Christus genannt worden. Und die Datierung in der Literatur reicht von 300 vor Christus bis eben 200 so nach Christus. Und da kannst du schon sehen, ne? Also das ist halt wirklich immer schwierig. Also die Fachleute, die versuchen dann über irgendwelche Querbezüge so ein bisschen Datierung herzustellen. Und da spielen zum Beispiel die Stoiker auch eine Rolle, weil nicht nur Epiktet und Seneca Pythagoras zitiert haben, sondern er ist auch von Chrysipp, also dem dritten Oberhaupt der stoischen Schule, zitiert worden. Und zwar gab es da einen Satz, den Chrysipp aufgegriffen hat, und zwar den, dass die Menschen für ihr eigenes Schicksal verantwortlich sind. Also bei Chrysipp heißt es dann so, in Übereinstimmung damit sagt er dann, und dies sind seine eigentlichen Worte, daher haben die Pythagoreer recht, wenn sie sagen, ihr werdet lernen, dass die Menschen sich ihre Probleme selbst ausgesucht haben. Was bedeutet, dass der Schaden, den sie erleiden, in den Händen jedes Einzelnen liegt und dass es in Übereinstimmung mit ihrem Impuls und ihrer eigenen Mentalität und ihrem Charakter ist, dass sie sich irren und Schaden erleiden. So, und wenn man da mal guckt, dann würde man jetzt tatsächlich in den goldenen Versen, in diesen durchnummeriert, in der Zeile 54 den Passus finden, der da heißt, du wirst erkennen, dass die Menschen selbstverschuldetes Leid tragen. Das kann natürlich je nach Übersetzung ein bisschen variieren, aber der grundsätzliche Gedanke ist da der gleiche. Sodass man da jetzt sagen kann, also entweder zitieren die goldenen Verse aus einer Tradition der Pythagoreer, die auch Chrysipp kannte, oder aber es gab die goldenen Verse schon und er hat daraus zitiert. Er nennt sie aber nicht, er nennt halt nur die Pythagoreer und er verweist auch nicht auf ein Dokument. Und eine zweite Begegnung ist bei Kleanthes, das ist ja derjenige, der vor Chrysipp war. Und der hat ja einen Hymnus an Zeus geschrieben, den wir uns ja auch ja nochmal angucken werden. Und in diesem Hymnus an Zeus gibt es mehrere Passagen, die fast identisch sind zu dem, was in den goldenen Versen drinsteckt. So dass es auch da wieder einen möglichen Hinweis gibt, dass die goldenen Verse damals entweder als Kanon schon da waren oder in Entwicklung begriffen waren oder aber eben Kleanthes und die goldenen Verse sich aus etwas bedient haben, einer Tradition, die für beide zugänglich waren. So, also diese Entscheidung kann ich nicht treffen, aber ich habe da ein Buch von jemandem gefunden und das fand ich war erstens sehr, sehr gut in der Darstellung und zweitens hat mich das irgendwie auch ganz überzeugt, wie er das so hergeleitet hat. Und in letzter Konsequenz, ich sag mal so, ist es jetzt auch nicht absolut entscheidend, wann sie genau entstanden sind. Wichtig ist nur der Punkt, glaube ich, dass man hier sieht, dass es da eine Verwebung dieser Traditionen gibt und dass dieser Gedanke, dass man in seinem Leben sich um sich selber kümmern muss und eben lebensphilosophisch an sich selber herantreten sollte, offensichtlich nicht nur bei den Stoikern so war oder bei den Epikureern, sondern vielleicht eben auch schon in dieser anderen Tradition, die noch älter ist. Und da gibt's auch Querverbindungen zu Platon. Also Platon hatte einen Freund, der Pythagoreer war, und ja auch die Bedeutung der Mathematik bei Platon ist wohl relativ klar durch die Verbindung zu den Pythagoreern gegeben. Also Platon soll ja auf seiner Akademie ein Schild aufgehängt haben, hier soll niemand eintreten, der nicht Mathematik gelernt hat. Und hat ja auch im Timaios, wo er sich mit der Schöpfung beschäftigt, so Gedanken gehabt, dass es so geometrische Grundelemente gibt, aus denen sich die Welt zusammensetzt. Und das ist alles sehr, sehr pythagoreisch vom Denken her. Und wenn man weiß, dass eben die Pythagoreer dann über Platon auch wiederum zu den Stoikern gekommen sind, dann ist es vielleicht schon ganz interessant, diese Tradition auch einen Tick besser nochmal zu kennen. So, und das sind so die Dinge, wo ich fand, dass das schon einfach also spannend auch ist von der Tradition. Und vielleicht noch eine letzte Sache. Als die Römer in ihrer frühen Zeit das erste Mal Statuen für bedeutende Leute aufgestellt haben, haben sie eine Statue von Alkibiades aufgestellt und eine von Pythagoras. Weil Pythagoras so ein bisschen als lokaler Philosoph galt, als lokaler Weiser. Ja, der ist damals offensichtlich schon bekannt gewesen und die Römer fanden, ja, ja, der ist doch irgendwie einer von uns, ne, Italiener so in letzter Konsequenz.
Den haben sie sich dann einverleibt, weil er von Griechenland nach Süditalien dann eben gegangen ist mit seiner Schule.
Ja.
Ja, das ist wirklich sehr spannend, finde ich, diese ganzen Bezüge dann auch. Ich meine, wenn man sich das alleine vorstellt, wie dieser Text dann von 300 vor Christus bis 200 nach Christus auch einfach in sich in der Form gewandelt haben muss, ja gewissermaßen. Das kann ja nicht sein, dass das fehlerfrei immer weiter übertragen worden ist, aber sich dieses jetzt rausgebildet hat. Ja, wollen wir ein bisschen reingehen in den Text? Gibt es da so eine gewisse Struktur, die du vielleicht vorstellen kannst oder zusammen oder fassen?
Ja.
Gibt es Gedanken?
Gibt es. Also man kann, wenn man sich die goldenen Verse anschaut, kann man eine relativ klare Grundstruktur finden. Und zwar gibt's erstmal als Basisstruktur die Zeile 1 bis 49. Und 49, das ist dieser Teil, der damit endet, mit dieser Passage, wo es um das Tetraktis geht. Ne? Also dann, wahrlich, das schwöre ich bei dem, der unsere Psyche, die heilige Vielzahl Tetraktis anvertraute, eingepflanzt dem ewigen Wesen. Das ist 48 so. Ne? Und dann an dieser Stelle endet ein Teil, in dem es um Vorschriften und Regeln geht, also im Sinne von, was man tun sollte, um ein gutes Leben zu führen. Und der zweite Teil beginnt dann danach und da geht es darum, was erhält man dann, wenn man dieses Programm durchsetzt. Und das zeigt dann auch schon mal, also dass dieser ganze Kanon im Prinzip, wie gesagt, ein Programm ist, wie man sein Leben gestalten kann, mit Anleitung und möglichem Gewinn aus dem Ganzen. Und wenn man dann noch so ein bisschen genauer reinschaut, dann ist es ganz interessant zu sehen, dass es zum Beispiel am Anfang damit anfängt, dass es erstmal um eine Art Positionsbestimmung geht. Weil dann wird in den goldenen Versen nämlich darüber gesprochen, ehre erstmal die Götter, ne, dann ehre als nächstes, dann auch die Eltern und auch Freunde und so weiter. Also das heißt, da geht es darum, dass man als Mensch sich erstmal in seiner Relation zu anderen begreift und da sorgsam und auf gute Art und Weise mit umgehen sollte. Ja, und das ist ja eigentlich auch so ein ganz interessanter Einstieg dann, ne? Und auch, dass es da halt auch gleich um Freundschaft geht, ne? Und das finde ich auch zum Beispiel sehr schön, dass es darum geht, hier unter den anderen wähle jeder Edle den Freund nach dessen lauterer Gesinnung. Das ist die Zeile Nummer 5. Und dann folge seinen wohlmeinenden Worten und folge seinem beispielhaften Tun. Also dieser Gedanke, orientiere dich an dem guten Freunden. Und dann werde dem Freund nicht Feind eines geringen Versehens wegen. Das finde ich echt richtig anrührend, so dieser Gedanke. Komm, ja, wenn du einen guten Freund hast, gib mal so ein klein bisschen Credit. Ja, also nur weil irgendwas Kleines passiert ist, zerbrech nicht diese wichtige Verbindung zu deinen Freunden.
Ja, das ist guter Rat. am Anfang mit dem vor allem verehre die unsterblichen Götter, so wie es die göttliche Ordnung lehrt. Also da ist ein durchaus religiöser Bezug. Ja. Kann man das so sagen, dass die Pythagoreer religiös waren?
Also sicherlich religiöser als andere lebensphilosophische Strömungen, die danach kamen. Wobei das mit den Göttern immer so ist, man müsste jetzt tatsächlich gucken, was steht da im griechischen Original. Meine, wahrscheinlich steht da Theos oder sowas, ne? Das steht auch häufig bei Epiktet. Und bei den Stoikern, wenn da Gott steht, ist ja häufig immer die Allnatur, die Allvernunft gemeint. So. Und Zeus ist dann die Personifizierung dieser Kraft, die dann dahinter steht. So, ne? Also ob jetzt hier tatsächlich ein Gott im theistischen Sinne gemeint ist, wie im Christentum, der außerhalb des Kosmos steht und Einfluss hat und sowas, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Das ist eher, glaube ich, alles im, also immanent und nicht transzendent. So, das. Ja, aber man sieht da schon, ne, das ist natürlich ein antikes Bild, ne? Dann ehre die Heroen, die Edlen, halte sie heilig, verehre die Unterwelt und die wirkenden Daimonen. Wobei es Daimonen ja immer wieder so ein Punkt ist, wir übersetzen das im Kopf sofort in Dämonen. Ja, und Dämon ist ja etwas, was in unserem landläufigen Verständnis was sehr Negatives ist. Und Daimon kommt ja vom griechischen Wort Daimai, was zuteilen heißt. Und die Daimonen waren diejenigen, die im Auftrag der Götter den Menschen ihr Schicksal zugeteilt haben. Und wenn zum Beispiel später Sokrates von seinem inneren Daimon spricht, dann geht es darum, der ihm selber sein Schicksal zuteilt. Man könnte auch sagen, in gewisser Hinsicht ist dieser Gedanke, dass man diese Daimonen verinnerlicht hat und sagt, ich teile mir selber mein Schicksal dadurch zu, wie ich mit mir selber umgehe.
Ich bin mein eigener Daimon.
Ich bin mein eigener Daimon, genau.
Schön.
Vielleicht können wir auch so sagen, dieser innere Daimon ist vielleicht später dann auch in der stoischen Terminologie die Proharesis. Der moralische Charakter, der darüber entscheidet, wie wir im Leben stehen werden.
Dein freier Wille, deine...
Genau, ja. Ja.
Bei den goldenen Versen geht es dann ja weiter mit verschiedenen Tipps für die Lebensführung.
Ja, genau.
Beispiel beim Essen. Es geht um wie du der Not anderer abhilfst. Sind da Sachen dir noch aufgefallen, die du besonders interessant fandest oder wo du auch vielleicht Bezüge dann wieder zum Stoizismus siehst?
Ja, und zwar muss man da so ein bisschen vielleicht in der Tiefe lesen. Und zwar gibt es nämlich in der Zeile von 9 bis 20, ne, da stehen ja genau diese Dinge, ne, vor allem Esslust wie auch Trägheit, sinnliche Lust und Zorn vermeide so ein bisschen, dann, ne, mögest du niemals Unwürdiges tun und so weiter. Dahinter steckt die Tugend der Mäßigung. Die steht nicht da, aber es ist eigentlich eine Beschreibung einer der vier Kardinaltugenden der Mäßigung. Und wenn man dann weiter guckt, bei 13 steht ferner, über dich gerecht zu sein im Reden wie im Handeln.
Gerechtigkeit.
Die Tugend der Gerechtigkeit. Ja, und wenn man dann weiter guckt, 14 bis 16, gewöhne dich daran, dich in keiner Weise unbesonnen zu verhalten. Ja, erkenne, es ist einem jeden beschieden zu sterben und die Güter der Erde werden erworben, aber auch wieder verloren. Da geht's um die Phronesis, die praktische Weisheit. Ne, dass du dir einfach darüber im Klaren bist, wie die Welt ist und dass du auf diese Art und Weise mit der Welt dann auch besser umgehen kannst. Und dann gibt es noch 17 bis 20. So tragen die Menschen Mühsal und Leid, durch Gott gesandtes Schicksal. Wenn du göttliche Fügung erfährst, nimm sie gelassen hin und nicht mit Unwillen. Und Dinge zu ertragen und auszuhalten, das hat was mit Mut zu tun. Weil der Mut eigentlich die Tugend ist, die dir Ratschlag gibt, wenn es darum geht, Dinge auszuhalten. Also findet man im Prinzip hier schon alle vier Kardinaltugenden, die offensichtlich in diesem Text noch nicht kodifiziert sind, weil sie auch noch nicht genannt werden, aber die eindeutig rausgelesen werden können. Und das fand ich dann schon sehr spannend, dass man im Prinzip hier jetzt schon eine Reflexion auf die vier Tugenden findet. Neben natürlich auch noch anderen Dingen, wie kümmere dich auch um deinen Körper. Ja, der braucht auch Sorgfalt und solche Sachen dann. Ja, also das sind so Dinge, die jetzt unter die Kategorie vielleicht fallen, tu nichts, was nicht gut für dich ist. Ja, also es treffen die Menschen viele heillose, aber auch heilsame Worte und von denen du aber nicht erschrecken sollst. Und lass dich ja nicht beirren, wenn du eine Unwahrheit über etwas gesagt wird, bleibe gelassen. Da könnte man fast schon so ein bisschen auch so diese Dichotomie der Kontrolle. So, ne? Was kannst du da denn eigentlich dann ändern? Ne? Es
Das
sind halt.
klingt tatsächlich in diese Richtung, was du nicht ändern kannst, akzeptiere und konzentriere dich auf die Dinge, die du ändern kannst.
Und dann auch niemand möge dir seine Meinung einreden, noch durch sein Tun dich verführen, etwas auszuführen, ja nicht einmal zu sagen, was nicht das gewiss Bessere ist. Also dieses bleib bei dir selber, ne? Dann bleib bei deinem inneren Maßstab und lass dich nicht von anderen irgendwo reinführen. Solche Dinge findest du bei Seneca, der da zum Beispiel ja auch davon spricht, ne? Achte darauf, mit wem du Umgang pflegst, achte darauf, was du sagst. Oder bei Marc Aurel, ne? Deine Worte färben deine Gedanken und deine Gedanken färben deinen Charakter, ne? Und so weiter. Also da
Ja.
merkt man schon, diese Motive finden sich auch schon hier. Und wenn man dann noch ein bisschen weitergeht, dann kommen auch zwei Aspekte, die so ein bisschen in die Richtung auch für mich schon stoische Achtsamkeit gehen. Das ist nämlich einmal hier vor einer Handlung überlege und lass dich beraten, damit nichts Törichtes daraus entstehe, sind doch nutzloses Handeln und Reden Zeichen der Toren. Und setze nur das ins Werk, was dich hernach nicht belastet, tu aber nichts, wovon du nichts verstehst, sondern lerne alles, was notwendig ist, und du wirst das erfreulichste Leben führen. Also diese Klugheit im Umgang mit deinen Handlungen. Ja, da steckt im Prinzip so drin tugendhaftes Handeln, weil die Tugend ja auch definiert ist als das Wissen vom richtigen Gebrauch und Umgang mit den Dingen in der Welt. Ja, und finde, da verweist man zum Beispiel auch schon darauf, dass es dafür ein Wissen braucht. Und das ist eigentlich schon sehr sokratisch, ne? Weil also dieser Gedanke, dass Tugend in innerem Wissen besteht, ist ja eine der Kerneinsichten von Sokrates, die er auch eingeführt hat. Zumindestens ist das immer so zu lesen. Aber je nachdem, wann dieser Text wirklich entstanden ist, könnte man auch sagen, ja, da steckt das da schon drin. Wenn der 300 vor Christus, wobei 300 vor Christus wäre ja danach Sokrates, von daher würde das dann vielleicht das eher aufgreifen. Aber wenn es schon vorher in der pythagoreischen Tradition war, dann könnte das wieder dafür sprechen, dass es auch da schon so eine Bewegung in die Richtung gab.
Ja, Wissen als Grundlage vom guten Leben. Lerne alles, was notwendig ist. Tue
Genau.
nichts, wovon du nichts verstehst.
Ja, und dann zudem ist es erforderlich, nicht nachlässig mit der Gesundheit des Körpers zu sein, sondern Maß zu halten beim Essen, Trinken, Übung, Geist und so weiter. Ne? Maß nämlich, sage ich da, auf dass du dich nicht erschöpfest. Ein wichtiger Ratschlag für jeden von heute, ne? So dieses kein Burnout. Das ist, glaube ich, das, was er hier meint. So, und was ich dann auch spannend finde, ist, dass es zum Beispiel auch dann einen zweiten Punkt gibt. Also nicht nur dieser Gedanke, versuch wirklich auf gute Art und Weise die Dinge zu tun, die vielleicht zu tun sind, sondern achte nachher auch darauf, wie ist es gelaufen. Das ist dann nämlich diese Passage 40 bis 44, die wir vorhin schon zitiert haben, wo dann hier steht, auch soll der Schlaf dir die müden Augen nicht schließen, bevor du dir über jede einzelne Handlung des Tages dreimal Rechenschaft gegeben. Habe ich Unrecht getan? Was habe ich mit Liebe erfüllt? Was habe ich versäumt? Beginnend beim Wichtigsten, gehe alles in Gedanken durch, dann aber bekämpfe in dir, was Ungutes du getan. War es aber gut, so freue dich darüber. Das ist
Ja,
genau.
also das ist für mich eine der wichtigsten Übungen, die ich im Stoizismus kennengelernt habe oder eben durch den Stoizismus. Ich bin da, wie du vorhin schon erwähnt hast, bei Seneca drauf gekommen, als er eben sagt, seine Frau kennt das schon, die geht dann raus oder lässt ihn in Ruhe und er zieht sich eben zurück am Abend und geht den Tag nochmal durch und überlegt sich, was hat er versäumt, was hat er gut getan und dass er sich dann aber eben auch danach entschuldigt und sagt, das ist okay, dass man Fehler gemacht hat. Versuch es einfach morgen besser zu machen und auch vielleicht schon, das ist jetzt hier, glaube ich, nicht mit drin, aber es ist ja immanent, dass man sich überlegt, wie kann ich es denn besser machen? Schon einen Plan für morgen sozusagen machen. Und ich finde es hier aber auch richtig schön formuliert, was habe ich mit Liebe erfüllt?
Ne, das ist eigentlich, also aus stoischer Sicht würde man das jetzt nicht erwarten, dass das so steht erstmal, aber im Kern geht es ja natürlich schon auch darum, in Verbindung mit anderem das zu tun. Und dahinter steckt ja Liebe, ne? Liebe als der Wunsch nach Verbindung. Und auch einer Verbindung, die auf gute Art und Weise stattfindet, eben in Harmonie. Ja, und da könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass hier jetzt auch diese musikalische Hintergrund Prägung der Pythagoreer mit reinkommt, weil Harmonie ist ja auch für uns noch etwas, was sehr mit Musik zu tun hat. Ja, und wenn zwei Leute in Harmonie miteinander sind, dann ist es eine, gibt es einen Gleichklang. Also ich finde, da ist die Sprache auch jetzt immer noch sehr, sehr eindeutig. Ne? Und ich glaube, dass da im Prinzip eigentlich so noch Wurzeln aus dem pythagoreischen Denken drin sind. Man findet es auch bei den Stoikern, die haben diesen Gedanken auch des harmonischen Klingens, also ich meine, einmal im Ziel, ne, die Homologia, als das Ziel, in Übereinstimmung mit dem Kosmos zu leben. Und dann ist wieder die Frage, was heißt Übereinstimmung? Ne? In guter Art und Weise verbunden zu sein. Und ja, da könnte man jetzt sagen, wenn man das überträgt in diese Metapher, also in den Harmonieklängen des Kosmos die eigene innere Harmonie mitklingen zu lassen, sodass das ein stimmiges Klangbild gibt und keine Disharmonie. Ja, wenn ich einen inneren anderen Sound habe als den Kosmos, dann gibt's da halt eher eine Disharmonie. So, und das kann man wieder übertragen auf Beziehungen zwischen Menschen. Wenn die keinen inneren Sound haben, der passt, dann wird es auch da eher eine Disharmonie geben und so weiter. Ne? Also so metaphorisch, glaube ich, ist das total anschlussfähig, wenn man das heute sich so überlegt. Ne? Also zumindest, wenn man die Poesie reingucken würde, würde man da wahrscheinlich sofort mitgehen können. Dann.
Ja.
Ja, also von daher finde ich das auch sehr, sehr schön. Und ja, es ist offensichtlich auch eine Übung, die im Kern den Kreislauf erschließt. Ne? Also verliere deine Absichten, führe sie weise aus, ne? Unter Nutzung all der Tugenden, die dir zur Verfügung stehen, überprüfe, was dadurch wirklich entstanden ist und frage dich, ob es dann wirklich gut war oder nicht und passe dein Handeln wieder an. Das ist fast wie so eine Lernacht in der Psychologie. Ja, da gibt es in psychologischen Lerntheorien genau sowas. Und das ist hier im Prinzip schon ausgeführt. Und von daher ist schon, also wenn man so ein bisschen da reinsteigt, finde ich echt ein wirklich sehr kluger Text. Der unheimlich alt ist.
Grundlage auch für Charakterentwicklung.
Total. Genau. Und ja, also wir sind im Prinzip jetzt durch den ersten Teil ja schon durch. Ne? Das endet dann mit dieser Ermahnung und Beschwörung der Tetraktis. Also das ist halt pythagoreische Tiefenmeditation, so dieser Gedanke mit der Zahlenmystik. Und wenn man da dann weitermacht, eben ab 48b ist das dann, ne? Nun beginne dein Werk. Und dann kommt halt, ne, was du dann alles bekommst. Du wirst erkennen, der unsterblichen Götter und der sterblichen Menschenverbindung. Du wirst erkennen, soweit es dir nach göttlicher Ordnung gebührt, dass die Natur in allem gleichen Wesens ist. Du wirst erkennen, dass die Menschen selbstverschuldetes Leid tragen. Das, was wir vorhin schon gehört haben, als den Punkt, den Chris Hipp auch zitiert hat. Und dann, ja, das sind erstmal so diese Punkte, was du alles mitbekommst, und dann geht's nachher dann eigentlich nur noch darum, dass er dann sagt so, ja, wenn du das dann alles tust und das alles erkennst, dann wirst du halt auch ein gutes Leben führen. Ja, und dann gibt's ganz am Ende noch so einen pythagoreischen Abschluss, weil die Pythagoreer Dualisten waren und auch bedacht haben, dass eben die Seele vom Körper getrennt ist und damit auch wandern kann und wenn man stirbt, sich vom Körper löst und dann auch wieder zurückgeht in den Kosmos oder zurückgeht zu den anderen Seelen und damit dann auch wieder frei wird, ne, von dem Leiden der Psyche und von dem Leiden, das, was das Leben mitbringt.
Ja, da ist dann ein bisschen mehr Musik im wahrsten Sinne des Wortes drin als bei den Stoikern, die ja zur Seele nach dem Tod sich sehr bedeckt halten.
Ja.
Bis auf, ich glaube, es gibt ja ein paar, die so sagen, nach dem Tod dann beim Weisen schwirrt die Seele noch so ein bisschen frei herum, bis sie sich dann wieder in die Materie auflöst oder darin wieder aufgeht. Aber ich habe zu der Erkenntnis, da habe ich mich bei dem Teil gefragt, ehrlich gesagt, wenn es immer heißt, du wirst erkennen, ist das bei den Pythagoreern deiner Meinung nach was wirklich erreichbar ist, diese Erkenntnis? Also kann man das sozusagen als im Rahmen eines Menschenlebens, in dem man sich immer weiter fortentwickelt und lernt, erreichen? Oder ist das wie bei den Stoikern so ein bisschen ein hehres Ziel, aber weise werden wir höchstwahrscheinlich nicht werden, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in diesem Leben nicht?
Also da gibt's halt keine so detaillierten Texte wie bei den Stoikern, die uns das irgendwie beantworten können. Zumindest kenne ich jetzt keinen oder habe keine gefunden. Aber ich habe so mal so rausgelesen, dass Pythagoras als ein Weiser angesehen wurde und damit wäre das ja dann auch erreichbar. Ne? Wenn ein Mensch es erreicht, können theoretisch vielleicht auch andere Menschen das erreichen. Aber natürlich klar, also man wird das sicherlich nicht jeder und nicht stolperfrei und keine direkte gerade Linie. So, aber ich sag mal, selbst wenn man es nicht erreicht, glaube selbst der graduelle Schritt in die Richtung wird sicherlich dich von vielem Leid und von vielen Problemen eher fernhalten können, als wenn du es einfach so laufen lässt. Das ist ja eigentlich das Grundversprechen jeder Lebensphilosophie, dass du auf diese Art und Weise in deinem Leben die Möglichkeit hast, manches eben zu vermeiden, was dich sonst einfach treffen würde.
Mensch, der Pythagoras ist was für ein spannender Charakter. Also
total,
Musiktheoretiker,
ja.
Mathematiker, spiritueller Guru. Wer kann das von sich behaupten, das alles zu vereinen?
Ja, und er hat ja auch so eine richtig eingeschworene Gemeinschaft gehabt und die hatten auch die Auflage, dass sie die Einsichten dieser Gemeinschaft nicht teilen durften. Also diese Einsichten haben nur die Leute bekommen, die dazugehört haben. Und da gab es dann
Freimaurerring oder sowas.
Ja, so ein bisschen, ne? Also nach dem Motto, ey, wir haben ja cooles Wissen, das geben wir nicht so einfach her. Aber naja, ich meine, dadurch, dass es jetzt so halt auch vorliegt, ist es sicherlich später dann immer mehr auch in die anderen Traditionen reingesickert. Und das ist eigentlich das, wenn ich das so zusammenfasse, für mich wirklich der spannendste Punkt, was ich am Anfang auch gesagt habe, dass sich hier vielleicht eben eine Tradition auftut, die noch viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat im Hinblick darauf, dass sie diesen lebensphilosophischen Gedanken schon stärker formuliert hat, als man das jetzt vielleicht auch in anderen Texten zu der Zeit sonst findet. Mit dem Fragezeichen dabei, weil wir eben nicht genau wissen, von wann dieser Text ist und ob wir nicht jetzt einfach Dinge hier drin wiederfinden, wie, was weiß ich, wenn sowas Quintius Sextius, der um 100 herum gelebt hat oder um das Jahr 0 herum, wenn der das jetzt kodifiziert hätte, naja gut, dann hat er halt alles aufgenommen, was die Stoiker geschrieben haben, dann wäre es auch kein Wunder, dass das, was da drin steht, sich in Teilen sehr stoisch anhört. So, ne? Aber
eher so ein Sammelsurium von der Weisheit, die so umhergeschwommen ist zu der Zeit, ja. Ja, das ist schwierig.
Ja.
Bestimmt jetzt zu verifizieren, aber ich bin trotzdem sehr froh, dass du mir so viel erklären konntest über diesen Text von den Pythagoreern und ich hoffe, dass unsere HörerInnen auch genauso viel davon profitieren konnten und das auch spannend fanden.
Ja, und vielleicht hat der ein oder andere ja Lust, den Podcast Nummer 9 dann nochmal zu hören. Und die Pythagoreer hatten wohl die Tradition, also so steht es da, wiederum vorausgesetzt, dass das eben alles so stimmt, aber dass sie morgens diesen Text einmal für sich komplett durchgegangen sind, also wie so eine schöne Morgenmeditation. Kann man sich also vorstellen, wenn die Sonne aufgeht und man geht diesen Text einmal durch, dass man da innerlich eigentlich ganz gut vorbereitet ist für den Tag, der da kommen mag. Gut.
Schön.
Dann machen wir für heute da mal einen Punkt. Und wir werden ja jetzt in den nächsten 3 Wochen ein bisschen ausgedünnt nur am Podcast arbeiten können. Und deswegen wird es vielleicht auch ein bisschen kürzere Folgen oder auch mal eine Woche keine Folge geben bis Anfang Februar. Und als nächstes wird auf jeden Fall mal der Hymnus von Zeus von Kleanthes als Text kommen. Und vielleicht mal ausgehend von dem, was wir hier besprochen haben, ist es dann auch ganz interessant, mal auf diesen Hymnus drauf zu hören. Das ist ja einmal stoischer Text. Aber wie viele Ähnlichkeiten sich da doch vielleicht zeigen werden dann. Ja, und ansonsten werden wir weitere spannende Themen hier aufgreifen.
Ich freue mich drauf, Alex.
Ich auch. Dann erstmal liebe Grüße nach Hamburg. Lass dir gut gehen. Und ansonsten für alle unsere Hörer, bis bald, soweit das Schicksal es zulassen wird. Vielen Dank, dass du heute wieder ein Stück auf dem Weg der Stoa mitgegangen bist. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und dich inspiriert, noch ein Stück weiterzugehen. Wenn du Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast hast oder mit uns in Kontakt treten möchtest, so kannst du dies gerne über die Webseite www.weg-der-stoa.de oder die Meetup-Gruppe desselben Namens tun. Hier findest du auch alle Texte und Shownotes zu den Folgen des Podcasts. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse auch gerne einen positiven Kommentar oder eine Bewertung, sodass auch andere auf den Weg der Stoa aufmerksam werden können. Auf bald, soweit es das Schicksal zulassen wird. Deine Anne Germann und Alexander Zucker.